Willkommen zum Podcast Wissen erinnern. Mein Name ist Frank Schweitzer. Heute beenden wir unsere Staffel Sapientia, der Weg zur Weisheit. Jetzt wird es Zeit, dass wir uns dem Land der Weisen zuwenden. Ist es Deutschland? Nein, in Deutschland kennt man nur Wirtschaftsweise. Ansonsten ist es das Land der Dichter und Denker, wenn man der Überlieferung Glauben schenkt. Ob das heute noch gilt, wissen wir nicht. Das Land der Weisen ist China, was vor allem in einer Kultur begründet liegt, die der Weisheit und dem Weisen einen hohen Wert beimisst. Die Zahl der namentlich bekannten Weisen aus den letzten 2.500 Jahren geht in die Hunderte. Die meisten Namen sind uns nicht sehr geläufig. Das hat auch einen besonderen Grund. Es war die Nachwelt, welche diesen Personen den Status des Weisen zuerkannt hat. Auch ihre Schriften sind zumeist nicht von ihnen verfasst, sondern von ihren Schülern und Nachfolgern, die das Material zum Teil erst nach sehr langer Zeit zusammenstellten. Also sind Dichtung und Wahrheit hier eng verwoben. Auch wird für die Charakterisierung nicht immer das Wort Weiser verwendet. Oftmals heißt es der wahre Mensch, der vollkommene Mensch, der Edle. Wenn von bestimmten Personen die Rede ist, erhielten sie den Titel Meister. Wir kennen das im Deutschen noch bei dem Mystiker und Theologen Meister Eckhart. Das ist allerdings kein Ehrentitel, sondern die deutsche Kurzfassung seines akademischen Titels Magister. Auch bei Handwerkern ist der Titel Meister gebräuchlich, um auf ihre Ausbildung zu verweisen. In China ist Zhu oder Zi einer der Begriffe für Meister und die Anrede Meister wird zu einem Teil des Namens. Bekannteste Beispiele für uns heutige: Laozi, Meister Lao, Mengzi, Meister Meng, Zhuangzi, Meister Zhuang. Diese Namen sind Familiennamen mit Ausnahme von Lao. Laozi heißt einfach alter Meister, sein Familienname war Li. In Europa am meisten bekannt ist Konfuze, Konfuzius in der lateinischen Version. Kong ist also der Familienname. Fuzi ist der Lehrmeister, nicht nur der Meister. Richard Wilhelm schreibt den Namen Konfuzius grundsätzlich in der auch in China gebräuchlichen Kurzform Kongzi. Laozi und Konfuzi lebten ungefähr zur gleichen Zeit wie Solon von Athen, Sokrates oder Aristoteles, wie Zarathustra oder Buddha. Karl Jaspers hat die Zeit um 500 vor Christus deshalb auch als Achsenzeit bezeichnet. Die Legende berichtet, dass Laozi, der Ältere, und Konfuzi, der Jüngere, sich tatsächlich auch getroffen haben. Die Geschichten schmücken diese Begegnung aus als den Zusammenprall zweier Weltanschauungen. Auf der einen Seite der Daoismus, als dessen Begründer Laozi gilt, auf der anderen Seite der Konfuzianismus, der auf Konfuzi zurückgeht. Zusammen mit dem Buddhismus sind dies bis heute die drei vorherrschenden Religionen in China. Ursprünglich waren der Daoismus und der Konfuzianismus zwei Philosophien, also Weltanschauungen. Aber im Verlauf der Jahrhunderte wurden sie mit religiösen Elementen angereichert, sodass es schon seit 2000 Jahren auch Verehrungen im Tempel gibt. Uns kann heute nur der mythologische Ursprung des Daoismus interessieren. Dao heißt übersetzt der Weg, im Kontext der rechte Weg. Richard Wilhelm hat es als Sinn übersetzt. Gleichzeitig ist Dao auch ein grundlegendes Schöpfungsprinzip. Es bringt nach Laozi erst die Einheit hervor. Aus dieser entsteht die Zweiheit, aus der Zweiheit entsteht die Dreiheit und aus der Dreiheit die 10.000 Dinge. Laozi gilt als Autor des Tao Te Ching, eines der Schlüsselwerke des Daoismus. Ching ist das kanonische Buch, Tao der Weg und De ist die wirkende Kraft, die innewohnende Gesetzmäßigkeit. Eigentlich lassen sich diese philosophischen Konzepte nicht auf einen Begriff festlegen, aber beim D fallen mir die Zeilen von Goethe ein und keine Macht und keine Kraft zerstückelt, geprägte Form, die lebend sich entwickelt. Das Tao Te Ching, das Buch vom rechten Weg und von dessen Verwirklichung, besteht aus 81 Kapiteln in Versform. Man kann sie auch als Aphorismen bezeichnen. Über das Entstehen dieses Buches hat Bertolt Brecht ein Gedicht geschrieben, und zwar 1938, als er selbst als Emigrant in Dänemark lebte. Der Geschichte zufolge war auch Lautze gerade auf dem Weg in die Emigration. An der Grenze wurde er vom Zoll aufgehalten und hat die 81 Kapitel gewissermaßen als Zoll entrichtet. Dieses Emigrantenschicksal teilte auch Konfuze, der die meiste Zeit seines Lebens an verschiedenen Fürstenhöfen als Lehrer und Berater gewirkt hat. Ähnlich wie Solon gaben sich auch Laozi und Konfuze keiner Illusion über den Charakter des Menschen hin. Aber sie verfolgten in ihren Lehren zwei grundsätzlich verschiedene Ansätze, um die Welt in einen besseren Zustand zu überführen. Bevor unter Qin, dem Kaiser, mit der Terrakotta-Armee um 200 vor Christus das erste Kaiserreich errichtet wurde, bekriegten sich die Herrscher verschiedener Feudalstaaten über Jahrhunderte. Es war dies also eine Zeit der Anarchie, des moralischen Verfalls. Laozi und Konfuze waren beide überzeugt, dass eine grundlegende Verbesserung nur durch eine entsprechende Erziehung der Herrscher und ihrer Minister erreicht werden kann. Das konnte nur gelingen, indem die Gesetze des Himmels befolgt werden. Aber was ist der rechte Weg, um dieses Ziel zu erreichen? Wie soll das Dao interpretiert werden? Damit enden auch schon die Gemeinsamkeiten beider Philosophien. Ich vereinfache die folgende Diskussion sehr stark. Die Konfuzianer entwarfen das Ideal eines Weisen, eines Edlen, wie er genannt wurde, dessen Weisheit sich in der Aktivität äußert. Vier Tugenden werden hier definiert. Erstens Menschlichkeit, das fasse ich kurz mit dem christlichen Gebot zusammen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Zweitens Bildung. Lernen als oberste Tugend, um das Gelernte zur rechten Zeit anwenden zu können. Drittens Anstand, das heißt nicht nur, sich im öffentlichen Raum angemessen zu benehmen, sondern auch die Sitten und Gebräuche zu achten, zum Beispiel bei der Ehrung der Toten oder der Eltern. Viertens Rechtschaffenheit. Im Matthäusevangelium sagt Christus, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Das schließt bei Konfuze auch den schuldigen Respekt vor den Oberen mit ein. Dazu gehört aber auch die Entschlossenheit, für die Gerechtigkeit einzustehen und sich zu ihr zu bekennen. Es leuchtet uns ein, dass man diese Prinzipien zur Grundlage einer umfassenden Erziehung erheben sollte, also auch einer Erziehung aller Beamten, die Staatsaufgaben übernehmen. Etwa 300 Jahre nach dem Tod des Konfuze wurden dessen Lehren auch zur Staatsdoktrin erhoben. Über das Leben des Konfuze weiß man viele Details. Die Familie hat bis heute einen eigenen Friedhof. Über das Leben des Laozi ist stattdessen so gut wie nichts bekannt. Er soll Bibliothekar der Herrscherfamilie Zhou gewesen sein. Wann und wo er gestorben ist, wissen wir nicht, da er auf einem Ochsen reitend in den Sonnenuntergang entschwunden ist. Diese Unbekanntheit ist gewollt, sie ist Teil der Philosophie. Der Weise soll sich mit seiner Lehre nicht vordrängen. Nur wenn er um Rat gefragt wird, soll er seinen Mund auftun, dann aber ehrlich seine Meinung sagen. Die Weisheit muss ihm also abgerungen werden. Deshalb schließt Bertolt Brecht sein Gedicht über die Entstehung des Buches Dao de Ching auch mit einem Lob des Zöllners.
Aber rühmen wir nicht nur den Weisen, dessen Name auf dem Buche prangt. Denn man muss dem Weisen seine Weisheit erst entreißen. Darum sei der Zöllner auch bedankt. Er hat sie ihm abverlangt.
Worin besteht die Weisheit des Laozi? Er selbst hätte geantwortet, in der Kenntnis des rechten Weges. Dieser Weg zeichnet sich nicht aus durch Gewalt und Streben, sondern ganz im Gegenteil durch Geschehen lassen. Die wichtigste Botschaft, die Laozi der Nachwelt vermittelt hat, ist das Wissen um die Kraft des Weichen und Schwachen, welches das Starre und Harte besiegt. In Kapitel 78 heißt es in der Übersetzung von Ernst Schwarz, die ich hier zitiere:
Nichts in der Welt ist weicher und schwächer als Wasser. Und doch gibt es nichts, das wie Wasser Starres und Hartes bezwingt. Unabänderlich strömt es nach seiner Art. dass Schwaches über Starkes siegt, Starres Geschmeidigem unterliegt, wer wüsste das nicht? Doch wer handelt danach?
Diese rhetorische Frage beantwortet Laozi gleich selbst. Da, wo Konfuzius öffentlich Moral predigt, verweist Laozi uns zurück auf das Individuum, auf uns selbst. Die Weisheit des rechten Weges kann sich nicht außen zeigen, wenn sie nicht von innen kommt.
Wer andere kennt, ist klug. Wer sich kennt, ist weise. Wer andere bezwingt, ist kraftvoll. Wer sich selbst bezwingt, ist unbezwingbar. Wer sich zu begnügen weiß, ist reich. Wer sich durchsetzt, willensstark. Wer sein Wesen nicht verliert, währt lang. Wer dahin geht, ohne zu vergehen, lebt ewig.
Wo Konfuzius die Aktivität, das Tätigsein für die Gesellschaft lehrt, betont Laozi das Untätigsein, die absichtliche Passivität. Wer spricht, weiß nicht. Wer weiß, spricht nicht. Oder in Kapitel 64, wer handelt, verdirbt es. Wer hält, verliert es. So handelt der Weise nicht und verdirbt nichts, hält nichts und verliert nichts. Das könnte man als Pessimismus abtun. Aber im Grunde ist es das Gegenteil, nämlich ein Urvertrauen in die Wirkung des Dao und des De, in die Gesetze des Himmels, die sich auch auf Erden entfalten, wenn man ihnen nicht immerzu dazwischen pfuscht. Das, was wir als Tugend ansehen, Rechtschaffenheit, Klugheit, Loyalität, ist für Laozi nichts weiter als ein schnöder Ersatz für das, was wir in Wirklichkeit verloren haben, nämlich das Wissen um den rechten Weg und die Wirkungskraft. Im 18. Kapitel steht:
Verloren ging das große Dao, Güte und Rechtschaffenheit entstand. Hervortrat Klugheit, die große Heuchelei entstand. In Wirrnissen zerfiel der Staat, der treue Minister entstand.
Unglücklich das Land, das Helden nötig hat, hieß es bei Bertolt Brecht. Unglücklich das Land, das Tugenden nötig hat, heißt es bei Laozi. Die Weisheit des Konfuzius, wie man diese Tugenden erwerben kann, wird überall gelehrt. Die Weisheit des Laozi, wie man diese Tugenden überflüssig macht, ist stattdessen verborgen. Diese Weisheit wartet darauf, gefunden zu werden, so wie ein großer Schatz, der uns den Weg des Himmels zeigt. Die große Frage für uns alle: Wie können wir diese Weisheit finden? Zhuangzi, der lange Zeit nach Laozi lebte und ein wichtiger Philosoph des Daoismus wurde, hat uns eine kleine Geschichte hinterlassen, die Laozi wohl gut gefallen hätte. Hier kommt sie in der Übersetzung von Martin Buber.
Der gelbe Kaiser verlor seine Zauberperle. Er sandte Wissen aus, um sie zu suchen, aber es fand sie nicht. Er sandte Klarsicht aus, um sie zu suchen, aber sie fand sie nicht. Er sandte Redegewalt aus, um sie zu suchen, aber sie fand sie nicht. Endlich sandte er absichtslos aus, und es fand sie. Seltsam fürwahr, sprach der Kaiser, dass absichtslos sie zu finden vermocht hat.
Damit endet unser Weg zur Weisheit, den wir in dieser Staffel zumindest ansatzweise beschritten haben. Insgesamt gab es in diesem Podcast 22 Folgen. 22 ist die Zahl der hebräischen Buchstaben und damit nach Ansicht der Rabbiner auch die Zahl der Schöpfung. Damit treten wir in eine längere Pause ein, die auch der Selbstbesinnung dient. Im September geht es weiter mit einer neuen Staffel. Bis dahin freue ich mich über Rückmeldungen zu diesem Podcast oder Themenvorschläge, gern per E-Mail über die Podcast-Website.